Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Medizin für Mitdenker. Sibylle, du hast heute ein Problem aus der Praxis mitgebracht, das wir besprechen wollen, und wir haben uns auch wieder Hilfe geholt, damit wir das bestmöglich zu einem Ergebnis bringen und herausbekommen, was steckt vielleicht dahinter.
Ja, ich freue mich sehr, dass Markus Peters wieder hier ist. Markus Peters ist Arzt in Bordesholm und ist spezialisiert auf das Herz. Und ich wollte dem Markus Peters direkt eine Frage stellen. Ich habe gerade wieder mal einen Mann gehabt, der hat Potenzprobleme. Nun weiß ich, da gibt es das Thema, dass das ein Vorzeichen sein kann von einer Herzerkrankung. Aber natürlich gibt es auch andere Gründe, warum man Potenzprobleme haben kann. Markus, wie ist das denn? Was gibt es denn da alles für Gründe und wie sieht das denn mit dem Herzen in dem Zusammenhang aus?
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, also in der Tat, ich habe den schönen Spruch gelesen, der Penis ist die Antenne des Herzens.
Wow.
Ja, cool.
Und das in mehrfacher Hinsicht. Also zum einen ist es so, dass die Sexualhormone, also Testosteron und Östrogen, die kardiovaskulären Stammzellen steuern. Testosteron vor allen Dingen bei den Männern, Östrogen vor allem bei den Frauen. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine männliche Impotenz, also eine Erektionsstörung haben aufgrund eines Testosteronmangels, dann werden wir im Laufe der Zeit danach zu wenig kardiovaskuläre Stammzellen im Gefäßsystem haben. Und das ist natürlich schlecht, weil die Stammzellen sind ja sozusagen die universalen Handwerker, die alle Schäden wieder reparieren können. Und wenn die nicht mal ausrücken, wird's blöd. Und so gibt es die Regel, dass die erektile Dysfunktion dem Herzinfarkt um 5 bis 7 Jahre vorausgeht. Also kann, muss nicht, aber es kann passieren. Das ist der eine Mechanismus. Der zweite Mechanismus ist der, dass die erektile Dysfunktion ein Hinweis darauf sein kann, dass die mikrovaskuläre Durchblutung, also die Durchblutung der kleinen Gefäße, dass die nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn wir dieses Problem haben, sowohl am Penis als auch am Herzen, bekommen wir ebenfalls ein Problem. Das ist sozusagen die zweite Ebene. Die dritte, würde ich mal sagen, hängt irgendwo auch mit dem ganzen Thema körperliche und seelische Liebe zusammen. Wenn jemand allein ist, Kummer hat, dass es keine Partnerschaft gibt, ist das auch für die Herzgesundheit, auch über diesen Weg nicht gut.
Das heißt, wir haben im Prinzip sowas wie einen Seismograph, der viele Jahre vorher schon ankündigt, hier liegt etwas im Argen?
Ja, definitiv. Und deswegen gehört die Frage nach der Standfestigkeit im Bett bei Männern immer auch bei mir zur kardiologischen Anamnese dazu. Leider haben wir einen solchen klaren Indikator bei Frauen nicht.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen.
Nee, haben wir nicht.
Genau.
Ist wieder benachteiligt, ne?
Ja, ach, jedes Geschlecht hat seine Vor- und seine Nachteile.
Du sagst jetzt, du fragst das bei dir in der Praxis gerade raus. Ich glaube, dass es ein Thema ist, das wahrscheinlich im normalen medizinischen Alltag eher erstmal unter den Teppich gekehrt wird.
Das kann sein, aber ich weiß auch von einigen Kardiologen, dass sie das auch fragen.
Okay.
Also das ist, glaube ich, mal so, mal so. Aber ja, du wirst schon recht haben. Also ich habe bei dem ganzen Thema einen relativ lockeren Umgang damit und frage das auch frei heraus. Und also entweder sagen die Männer sofort, nee, kein Problem, dann frage ich, ist das noch so wie vor 20 Jahren? Ja, steht noch genauso. Gut, ist das Thema erledigt. Und wenn es eben nicht so ist, dann sind die Männer aber auch froh, darauf angesprochen zu werden.
Also ich mache die Erfahrung auch, dass in meiner Praxis tatsächlich die Männer das von sich aus auch ansprechen. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wie viel Zeit man den Patienten gibt, sich zu äußern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Und ja, wie entspannt man ist mit verschiedenen Themen. Man muss natürlich auch ein bisschen eine Gelassenheit diesbezüglich haben, das ist ja ganz klar. Oder Offenheit. So, ja.
Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass man selbst, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sibylle, aber wenn ich als Arzt oder Ärztin ein verkrampftes Verhältnis habe zum Thema Sexualität und dann selber rot anlaufe, dann wird es schwierig.
Ja, genau, das meinte ich eben auch. Genau. Ja, absolut, da bin ich total bei dir.
Ihr geht jetzt aber von eurer Praxis aus. Das heißt, so wie ihr arbeitet. Ich habe jetzt schon wieder das ganze Bild gesehen, wo ich sage, wie läuft das im Alltag? Und wenn ich von irgendjemandem höre, also erstens, die meisten kriegen gar keinen Termin, wenn es um das Thema Herz geht. Nur das hatten wir auch schon mal in diesem Podcast. Und alle, die ich kenne, die normal so kassenärztlich unterwegs sind, die haben ja gar nicht diese Zeit. Das heißt, die haben 2-3 Minuten Gespräche beim Arzt.
Ja, das ist so.
Also wir zeigen hier eigentlich wieder das Problem, wie viel man an Leid ersparen kann, wenn man vorher die Zeit hat.
Genau, aber dafür kann ja auch jetzt diese Sendung heute dienen, dass Männer oder Frauen von Männern, die das hören und irgendwie denken, Mensch, irgendwie im Bett läuft es nicht mal richtig rund, dass das sozusagen der Anlass sein kann, sich einmal, wo auch immer, einer gründlichen kardiologischen Untersuchung unterziehen zu lassen. Es kann natürlich auch immer sein, dass das einfach gerade eine stressige Zeit ist, Schlafstörungen und so weiter, nicht? Das macht auch männliche Impotenz, ja. Muss ja nicht immer gleich so dramatisch sein, ja. Aber wenn sich das über Wochen hinweg anhält und ich sag mal vor allen Dingen auch im Urlaub weiter besteht, dann ist Zeit, darüber sehr ernsthaft nachzudenken. Und dafür dient ja auch die Sendung heute, darüber zu informieren.
Absolut, absolut. Also das finde ich auch total wichtig. Sag mal, du hast jetzt ein Buch geschrieben zum Thema Herzgesundheit und Sexualität ist es eigentlich, so der Oberbegriff, ne? Oder?
Genau. Ja, der ursprüngliche Titel war in der Tat Herzgesundheit, Liebe, Sexualität. Ich habe es dann in den Titel dann schlussendlich so gewählt, Herzgesundheit, Hormone und Hingabe.
Mhm. Weil also es auch mehrere Ebenen umfasst, ne? Es ist nicht nur medizinisch, sondern es geht weiter. Es geht weit darüber hinaus, oder?
Ja, genau. Also ich habe einfach gemerkt im Laufe der Zeit, wie wichtig das Thema Liebe ist. Und ich beschäftige mich ja schon seit jetzt über 10 Jahren ja hauptsächlich mit dem Thema Herz. Und mir geht es ja immer um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensebene. Und ja, da ist mir einfach deutlich geworden, dass einfach dieses Thema körperliche und seelische Liebe zwischen Mann und Frau oder auch zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, dass das bisher eigentlich in meiner Betrachtung, auch in meinen Büchern, keine Rolle spielt. Mhm. Und das wollte ich jetzt ausbessern.
Ich möchte da gerade mal den Finger auf eine mögliche Wunde legen. Also ich glaube, wir ticken da alle sehr ähnlich. Aber du sprichst insbesondere an die Männlichkeit und die Weiblichkeit. Und da gibt es ja heutzutage ziemliche Probleme in unserer Gesellschaft, ziemliche Divergenz. Manchen ist es ganz klar, dass es nur Mann und Frau gibt. Manchen ist es klar, dass es ganz viele andere Geschlechter gibt. Als ich das Buch mal so ein bisschen gelesen habe, habe ich so gedacht, ist ja jetzt eine interessante Sache. Ich gehe da total mit, dass es die Männlichkeit gibt und die Weiblichkeit als Pole. Was sagst du denn zu diesem Aspekt des Buchs?
Also ich setze mich im Buch bewusst nicht mit diesen ganzen Spielarten auseinander, auf die du gerade anspielst. Ja, ich will da eigentlich auch gar nicht groß drüber reden, weil auch aus der spirituellen Ebene heraus, und auf die gehe ich ja auch ein, dann ja auch ganz am Schluss auch die hermetischen Gesetze, es ist einfach ein tief geistig-spirituelles Gesetz, die Dualität oder die Polarität zwischen Mann und Frau, ja. Das kann ich natürlich aus einem irdischen Bewusstsein irgendwie auch anders sehen und kann das irgendwie so und so haben wollen. Okay, das mag jeder entscheiden für sich, wie er oder sie will. Ich weise in diesem Buch auf die grundsätzliche Polarität hin zwischen dem femininen und dem maskulinen Pol.
Sehr schön. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Für mich ist das auch ganz logisch und fühlt sich auch richtig an. Und ich finde es aber sehr interessant, dass du nochmal darauf hinweist, dass es auch gerade in der Spiritualität oder wenn man sich mit Spiritualität befasst, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es diese Dualität gibt. Und ja, das ist einfach sehr spannend.
Ja, und das ist ja auch ein weiterer Aspekt, der mir ja auch wichtig ist. Ja, und zwar, also wir haben sozusagen auf der einen Seite die Sexualorgane, die Sexualhormone, die eben eine große regenerative Power haben, ja, auch noch auf anderen Ebenen, das will ich jetzt gar nicht hier weiter erläutern, das kann man im Buch nachlesen, aber eben auch unter noch folgendem Aspekt, und zwar ist mir klar geworden im Laufe der Zeit die Polarität zwischen den Sexualorganen und der Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse mit dem Melatonin, ja, das Melatonin auf der einen Seite das Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus steuert, das uns in der Nacht in die Regeneration hineinführt und so weiter, ja. Aber das Melatonin ist ja auch auf der spirituellen Ebene ein ganz, ganz interessantes Hormon, weil es sozusagen das physische Werkzeug ist der geistigen oder der Gotteserkenntnis oder des Gotteserlebnisses, ja. Und wenn wir das jetzt mal als große Polarität sehen, auf der einen Seite sozusagen ein Einheitsbewusstsein, ja, also mit dem göttlich-geistigen, mit der Zirbeldrüse und dem Melatonin, und am anderen Pol der Wirbelsäule die Zweiheit. Ich hoffe, dass das deutlich wird, ja. Aber da entsteht da ein ganz spannendes Spannungsfeld zwischen diesen beiden großen Repräsentanten, ja. Und ich spreche in dem Buch auch davon, dass Hormone halt gewaltige Kraftfelder sind. Es sind sozusagen Weltenkräfte im Grunde. Und der nächste spannende Punkt ist der, auf den ich hier kurz verweisen will, ist, dass ja kleine Kinder den höchsten Melatoninspiegel haben. Deswegen können ja Kinder auch so im Kindergartenalter so schlecht unterscheiden zwischen Fantasie und Realität. Also das, was wir als Realität definieren. Und dann so ab Ende Grundschulzeit fängt der Melatoninspiegel an zu sinken. Und dann wird die Pubertät eingeläutet und die Sexualhormone beginnen. Das heißt, das kleine Kind lebt eigentlich noch komplett in der Einheit zu ihren Eltern, vor allen Dingen zur Mutter. Und wenn das sozusagen verdämmert, beginnen die Beziehungsdramen. Also das sich verlieben ins andere Geschlecht und so weiter. Das ganze Thema geht dann sozusagen los, ja. Und so sehen wir ja auch, das habe ich ja eben gesagt, nicht? Schlafstörungen machen auch Potenzprobleme. Das Testosteron erholt sich im Windschatten des Melatonins. Also ich brauche nachts einen anständigen Melatoninspiegel. Also ich brauche wirklich tiefen regenerativen Schlaf. Und dann kommt der Testosteronspiegel auch morgens hoch. Der ist morgens am höchsten. Und das ist ja auch so interessant. Eine Frau, und Sibylle, du bist eine Frau. Also ich meine, es ist ja so unglaublich, wenn ich mir die weiblichen Sexualhormone vor Augen führe, was das für ein Auf und Ab ist. Ja, es ist ja so Wahnsinn, ja, im Zyklus und dann auch Schwangerschaft und Stillzeit und dann auch irgendwelche Störungen und so weiter. Ich meine, nicht umsonst ist der Frauenarzt auch so ein großes Thema, ja, und dann auch Endokrinologie. Und bei Männern ist es einfach morgens hoch, abends niedrig, das Testosteron. Deswegen haben wir Männer ja auch eine Morgenlatte und keine Abendlatte. Ja. Und dieses Wechselspiel zwischen Melatonin und Testosteron, das finde ich einfach auch super interessant. Wenn eine Frau, meinetwegen eine 25-jährige Frau, Schlafstörungen hat und merkt, ihr Melatoninspiegel ist zu niedrig oder sie kommt auf die Idee, Melatonin zu nehmen, weil sie gehört hat, das hilft gegen Schlafstörungen, dann kann das ein riesiges Problem sein, weil Melatonin in hohen Dosen eingenommen den Eisprung unterdrücken kann.
Das ist ja auch interessant. Was sind hohe Dosen?
Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht gelesen in der Literatur. Ich habe nur einfach gelesen, dass wenn man hohe Dosen zu sich nimmt, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Milligramm, das ist Spekulation, kann man damit potenziell den Eisprung unterdrücken.
Das ist sehr interessant.
Aber das will ich aber aus juristischen Gründen sagen, es ist keine Verhütungsmethode.
Keine Pille.
Also nicht, dass ich nachher irgendwie belangt werde, ey, ich bin doch schwanger geworden.
Das ist interessant, weil das Melatonin setze ich sowieso auch häufiger ein, allerdings gegen Schlafstörungen eigentlich nur bis 3 Milligramm oder sowas. Aber man setzt es ja ein gegen zum Beispiel Probleme mit den Spike-Proteinen bei Impfproblemen. Da setzt man es ja ein. Also ich setze es dort ein bis 21 Milligramm, aber in den USA wird es eingesetzt bis 200 Milligramm zum Beispiel. Also da gibt es ja eine große Varianz. Aber wir wollen jetzt nicht ewig über Melatonin reden, nicht über die Dosierung oder so. Ich finde das aber super spannend, was du erzählst. Also das kann man alles nachlesen in deinem Buch, ne?
Ja, genau. Herzgesundheit, Hormone, Hingabe. Und ich denke, unter diesem Podcast würden wir das dann verlinken.
Auf jeden Fall.
Ich möchte jetzt aber gerade noch, weil wir bewegen uns ja hier und ihr habt ja auch das gerade schon schön in eurer Diskussion bewiesen, in einem Medizin-Podcast. Trotzdem habe ich mehrfach das Wort spirituell gehört.
Ja.
Das heißt, das ist für dich kein Widerspruch.
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja geistige Wesen als Menschen. Ich will das mal so sagen. Also mit dem Melatonin und der Zirbeldrüse verbinde ich mich mit dem Uni-Versum. Also mit der Einheit. Ja. Und mit den Sexualhormonen, also mit den unteren Chakren, könnte ich es auch sagen, verbinde ich mich mit Mutter Erde. Und diese beiden Kräfteströme begegnen sich im Herzen. Ja. Und was mir auch wichtig ist, das ist mir auch im Laufe der Zeit klar geworden, dass wir über die Sexualhormone eine unglaubliche Potenz haben, eine unglaubliche Kraft haben, Dinge zu manifestieren. Da muss man erstmal drüber nachdenken, wieso, wie kann ich manifestieren? Ja klar. Also die erste Manifestationsform sind wir alle drei, wie wir hier zusammensitzen. Wir sind manifestiert worden durch die Zeugung. Ja, Zeugung ist sozusagen auch ein Manifestationsprozess. Und Das ist halt vor allen Dingen sozusagen die männliche Kraft, und die weibliche Kraft ist die, es zu empfangen. Ja, wenn man sich das klar macht, die Eizelle ist eine der größten Zellen des Körpers und ist vollgestopft mit Mitochondrien, kann sich aber nicht selbst fortbewegen, wird bewegt im Eileiter. Die Spermien sind das komplette Gegenteil, werden ständig neu gebildet, die Eizellen in der Embryonalentwicklung, danach nicht wieder. Die Spermien, ständige Neuproduktion in einem gigantischen Ausmaß, every day. Und sie haben einen Schwanz, der hat viele Mitochondrien, der bewegt das fort. Und die haben vorne einen Kopf. Und in dem Kopf ist die DNA drin, das ist der Informationspol. Und der geht in die Befruchtung rein, in die Eizelle. Der Schwanz wird abgestoßen. Und wenn wir darüber jetzt mal nachdenken, aha, das heißt, das Organ der Lebenskraft, die Mitochondrien, werden seit Äonen von den Frauen auf die Nachkommen übertragen. Ja, das ist, ja, also meine mitochondriale Power entstammt meiner Mutter und da wiederum ihrer Mutter. Ja, und das, aber es gibt noch weitere tiefe spirituelle Aspekte, und zwar den, dass wir ja in der heutigen Zeit ja ein tiefes Problem haben in der ganzen Geschlechterthematik, auch mit dem ganzen sich gegenseitig bekriegen und sich nicht verstehen können und so weiter. Und wenn wir da auf der anderen Seite aber, und das ist mir auch ein Anliegen, auch in dem, was ich auch sonst so von mir gebe, auch in Vorträgen oder so, ist eben auch die ganze Ebene von Reinkarnation und Karma. Und wenn ich dann erkenne, okay, dieses Mal bin ich als Mann inkarniert, das nächste Mal vielleicht wieder als Frau, ja, dann wird auf einmal deutlich, dass das Ganze mit dem Opfer-Täter-Denken an eine Grenze stößt. Und so kann eben auch eine Spiritualität, die den Gedanken von Reinkarnation und Karma mit impliziert, und das vertrete ich, dann bekomme ich da einen viel größeren inneren Frieden zu dem ganzen Thema. Vielleicht mal so weit.
Ich habe nichts mehr zu fragen im Moment.
Das Staunste.
Ja. Also lieber Markus, das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank für diese Einblicke in dein Buch, das wir hier in den Shownotes auch noch verlinken werden. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Ich finde es toll, dass du wieder hier warst und das alles so bereichert hast, den Podcast, mit deinen interessanten Ausführungen. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Volker.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.